Guten Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach und ich sitze wie immer hier mit Dr. Max Kraus, dem Chef der Tierklinik. Hallo Max.
Hallo Hans, ich freue mich, dass wir heute wieder hier sitzen und freue mich, dass wir heute auch Dr. Sebastian Ganz bei uns haben, zugeschaltet aus dem mittleren oder südlichen Westen der Republik, aus Karlsruhe, der uns heute aufklärt über die Gynäkologie in der Tiermedizin. Hallo Sebastian, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und ja, dass ich da dabei sein darf.
Ja, wir sind sehr gespannt. Sebastian, vielleicht kannst du mal für Nicht-Insider, für Nicht-Experten erklären, was du tust. Ich erkläre dazu nochmal kurz, dieser Podcast wird gehört nicht nur von Tierärzten, sondern auch von vielen Menschen, die einfach Tiere besitzen, also Hunde, Katzen, Pferde und so weiter. Und deshalb meine Bitte, erklär mal dein Arbeitsgebiet.
Ja, grundsätzlich ist es so, das haben wir auch gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass man sich unter diesem Fachbereich als Laie und auch viele Kollegen eher wenig bis gar nichts vorstellen können. Im Endeffekt, was machen wir als Reproduktionstechniker? Wir betreuen im großen Teil die Züchter. Wir bereiten Zuchthündinnen auf den bevorstehenden Deckakt vor. Dann natürlich auch, es gehören immer zwei dazu in der Reproduktionsmedizin meistens, auch der Rüde. Die Andrologie ist auch mit Sicherheit ein großes Feld. Untersuchen die Zuchthündin, untersuchen den Zuchtrüden. Aber auch weiter gesteckt, die Neonatologie fällt darunter. Das heißt, die neugeborenen Kunde, neugeborene Welpen, neugeborene Kitten, die Probleme haben, kommen zu mir und den Kollegen. Und dann natürlich auch alles Chirurgische, was darunter fällt. Die Kastrationen, mit Sicherheit ein heißes Eisen, was immer wieder diskutiert wird. Die minimalinvasive Kastration darunter. Die Kryptochiden-Operation, das heißt, wenn Hoden bei einem Rüden nicht abgestiegen sind, da kann man auch minimalinvasiv das Ganze behandeln. Das heißt, es ist, und das hat mich auch damals so fasziniert, es ist so ein Potpourri aus Internistik, aus Chirurgie und bietet doch ein größeres Feld, als man eventuell auf den ersten Blick denkt.
Ja, das kann ich mir jetzt vorstellen, nach dem, was du geschildert hast. Wie bereitet man eine Hündin auf den Deckakt vor?
Im Endeffekt ist es so, dass die Physiologie der Hündin uns die Möglichkeit gibt, den Eisprung vorherzusagen. Und zwar durch eine Kombinationsuntersuchung aus einer sogenannten exfoliativen Vaginalzytologie. Das heißt, ich kann einen Vaginaltupfer entnehmen, relativ nicht invasiv, und kann unter dem Mikroskop mir die Zellen anschauen, kann mit ein bisschen Erfahrung diese Zellen interpretieren und dann zusammen mit der Messung eines Hormons, dem sogenannten Progesteron, das ist das trächtigkeitserhaltende Hormon, kann ich mehr oder minder sicher sagen, wann die Hündin zum Eisprung kommt und dann, wann der perfekte Zeitpunkt ist, dass die Samenzelle auf die Eizelle trifft und dementsprechend dann den Züchtern sagen, wann sie doch zum Rüden fahren sollen.
Das heißt, du bereitest sozusagen den Termin vor, so dass die also noch ein paar Tage vorher oder kurz vorher?
Genau, ich bin der Terminmanager von dem Ganzen, genau.
Im Endeffekt. Date-Doktor nennt man so.
Genau. Es gab mal einen berühmter Film, der Date-Doktor, genau, richtig. Sozusagen bin ich das für die Tiermedizin. Es ist einfach so, dass in der modernen Zucht auch relativ große Wege, ja, hinter sich gebracht werden. Das heißt, der Usus ist es, dass die Hündin zum Rüden fährt. Da kommt es auch mal vor, dass Zuchthündinnenbesitzer aus dem Süden Deutschlands Richtung Skandinavien unterwegs sind. Und da ist es natürlich schön, auch für den Geldbeutel des Besitzers, wenn der weiß, wann die fruchtbaren Tage sind und sich nicht zwei Wochen da in Skandinavien im Hotel einbuchen muss und auf gut Glück dann schauen, dass es klappt.
Woher kommt das, Entschuldigung, wenn ich frage jetzt, dass die Hündin zum Rüden fährt und nicht andersrum? Woher rührt das?
Das ist historisch bedingt, glaube ich. Ich kann da keine fundierte Aussage darüber treffen, warum das so ist. Das würde auch genauso gut andersrum gehen. Aber es wird so gemacht, dass in Züchterkreisen sagt man, der Rüde steht irgendwo und die Hündin wird dann praktisch dorthin transferiert. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein weiteres Feld, weil es natürlich auch in der Hundezucht dann auch ja global gezüchtet wird. Und da gehört mit Sicherheit auch die Behandlung des Spermas mit dazu. Das heißt, wir haben die Möglichkeit heutzutage durch Behandlungen des Samens Rüden aus Amerika für deutsche Hündinnen zu nehmen. Und genau.
Nehmt ihr dann tiefgefrorenen Sperma oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähnlich wie beim Pferd?
Genau. Also wenn wir Kontinente überbrücken müssen, dann nehmen wir ganz im Endeffekt das Gleiche wie beim Pferd. Dann nehmen wir tiefgefrorenes Sperma und auch wie das in der Pferdezucht auch getan wird, wenn die Entfernungen nicht so weit sind, dann kann ich auch sogenanntes flüssig konserviertes Sperma nehmen. Das sind verschiedene Art und Weisen der Spermabehandlung. Das tiefgefrorene Sperma ist im Endeffekt endlos haltbar. Das heißt, das kann ich dann auch aus Amerika nach Deutschland verschicken, wohingegen das flüssig konservierte Sperma eine Haltbarkeit hat von max 7 Tage. Und die besten Resultate erreichen wir, wenn wir es 3 Tage nach Samengewinnung dann auch übertragen.
Warum macht man das nicht grundsätzlich? Also ich weiß ja, bei Rindern, bei vielen Pferden wird grundsätzlich künstlich besamt. Warum ist das bei Hunden nicht auch so? Das ist ja sicher nicht schwieriger.
Es ist nicht schwieriger. Es ist oftmals auch eher leichter, weil wir einfach, wenn man so einen Hengst oder so einen Bullen nimmt, dann haben wir bei einem Bullen, je nachdem, wenn es eine Fleischrasse ist, über 1 Tonne Gewicht. Das kriegen die wenigsten Rüden auf die Waage. Ja, das ist so auch wieder historisch gewachsen, dass viele Zuchtverbände oder einige Zuchtverbände, wobei ich sagen muss, dass die Denkweise ist im Wandel, sich gegen die künstliche Besamung, die ja dann der Spermagewinnung und Bearbeitung folgt, wenn der Rüde nicht vor Ort ist, kritisch gegenüberstehen, wobei es grundsätzlich Argumente dafür gibt, Argumente dagegen. So ist es zum Beispiel festgeschrieben in vielen Verbänden, dass ein Natursprung gemacht werden muss, bevor die Hündin für die künstliche Besamung bereitstehen darf.
Aha. Das gilt für Hunde, also bestimmte Hunderassen.
Das gilt für Hunde, genau. Bei der Katze geht es grundsätzlich auch, wobei wir da einen anderen Zyklus haben. Da muss ich das ein bisschen anders behandeln, aber da kann ich auch künstlich besamen, wobei es in der Katzenzucht nicht besonders relevant ist. Das heißt, in der Hundezucht ist es ein Faktor. Großflächig eingesetzt wird es meiner Meinung nach nicht und könnte punktuell mit Sicherheit mehr eingesetzt werden, einfach um auch eine Genvielfalt, weil viele Rassen haben wir den berühmten Bottleneck, das heißt, die Genetik wird immer enger, das heißt, der Flaschenhals der Genetik, die sich dann immer weiter verengt. Und wenn ich dann die Möglichkeit nutze, eine neue genetische Vielfalt aus anderen Kontinenten reinzunehmen, dann hat es für die Zucht und für die Genetik und für die Gesundheit auch, wenn man es richtig macht, auch Vorteile.
Wahnsinnig interessant. Was ich vielleicht nur sagen will oder was du dann vielleicht gleich ganz kurz vielleicht ergänzen kannst, ist ja der Unterschied auch bei der Hündin und der Kätzin, wie das natürlich mit dem Östrus ist.
Richtig.
Mit dem Eisprung. Das ist natürlich vielleicht für die Laien, die Tierärzte wissen das, aber du wirst es sicherlich besser noch erklären können gleich, Sebastian, aber es ist ja so, dass die Kätzin hat ja eine induzierte Ovulation.
Absolut korrekt.
Wenn du das vielleicht nochmal ganz kurz fachmännisch für die Kolleginnen und Kollegen und die Kunden draußen nochmal genau erklären kannst, was ich damit gemeint habe.
Genau, also die Katze hat den speziellen Östrus, das heißt die induzierte Ovulation, den induzierten Eisprung. Was heißt das? Die Katze braucht einen gewissen Stimulus, um die Eizelle freizugeben. Und der Stimulus ist der Deckakt. Ohne den Deckakt findet die, wobei es nicht ganz richtig ist, es gibt auch Spontanovulation bei der Katze, aber da gehen wir zu tief rein. Das Gros ist die induzierte Ovulation. Das heißt, ohne Deckakt, ohne Stimulus findet kein Eisprung statt. Ohne Eisprung habe ich keine Eizelle. Und da kann ich so viel Samen in die Katze geben. Ohne Eizelle kommt kein Kitten bei der ganzen Sache heraus. Und die Hündin hat eben keinen induzierten Eisprung, sondern sie läuft ihre Läufigkeit durch, hat dann an einem gewissen Tag oder an gewissen Tagen ihre Eisprünge. Und deswegen kann ich es auch bei der, das jetzt schließt sich der Kreis, bei der Hündin diese Deckzeitpunktsbestimmung, das heißt die Vorbereitung durch meine Untersuchung machen, bei der Katze nicht.
Ich habe selber Hündinnen gehabt und weiß, wie die sich verhalten, wenn sie heiß ihre Hitze haben. Für mich war ein klares Zeichen, dass die jetzt reif ist, wenn die den Schwanz so zur Seite geklappt.
Richtig. Das ist die sogenannte, da gehen wir dann in die Aufteilung des Östrus, beziehungsweise in die Läufigkeit, die verschiedenen Phasen. Und dieses Phänomen, ist die sogenannte Standhitze. Und in der Standhitze, die Hündin, wenn man es jetzt nicht medizinisch ausdrückt, die Hündin merkt, wann sie ihre Eisprünge hat. Das hat die Natur so hingedeichselt, dass die Hündin dann auch in der sogenannten Standhitze ist. Das heißt, sie bleibt stehen, nimmt die Rute zur Seite und lässt sich dann bedecken.
Dazu gleich nochmal eine Frage, habe ich auch mehrfach gesehen. Nach dem Deckakt bleibt der Rüde in der Hündin stecken. Was ist das?
Das ist das sogenannte Hängenbleiben. Genau, das ist eine Besonderheit des Deckaktes des Hundes. Im Endeffekt durch die Anatomie des männlichen Geschlechtsteils bleibt der Rüde durch die Schwellkörper in der Hündin stecken. Das heißt, er bildet im Endeffekt, der verschließt diesen Vaginalkanal. Und dann ist das typische Bild, sie stehen Po an Po und bleiben hängen. Das stellt sicher, dass das Sperma im Endeffekt dahin kommt, wo es hin soll, nämlich in die Gebärmutter und dann in den Eileiter. Und durch diesen Stimulus, durch diese Schwellkörper und das erregierte Glied kommt es dann auch zu Pulsation des Vaginalkanals und dadurch bringt die Hündin dann auch noch kontraktil die Samenzellen dahin, wo sie hin müssen.
Als ich das zum ersten Mal gesehen habe.
Sieht komisch aus, ja.
Sieht komisch aus, was ist denn los? Wollte ich schon helfen?
Nee, darfst du nicht helfen.
Da wollte ich gerade reingrätschen, weil oftmals kommt dann leider immer noch der Klassiker ist, es wird angerufen und gesagt, ja, ich habe hier Mutter und Sohn. Das kann ja nicht sein. Also da habe ich gar nicht aufgepasst, weil das sind ja Mutter und Sohn oder Geschwister. Die machen das ja nicht. Also dieser ethisch-moralische Kompass fehlt dem Hund. Das heißt, irgendwann sind es potenzielle Geschlechtspartner und da ist es egal, in was für einem Verhältnis diese Tiere zueinander stehen, da kommt es dann zum Deckakt. Und wenn es zum Deckakt kommt und dieses Phänomen auftritt, dass der Rüde aufgeknotet hat, wie man sagt, und dann hängt dieses Popo an Popo, dann bitte, das ist höchstgradig gefährlich für den Rüden. Da kann es zu ganz, ganz schlimmen Verletzungen kommen, wenn man dann hinrennt und die auseinanderreißt. Weil der Rüde als anatomische Besonderheit hat den Penisknochen, also wirklich einen Knochen im Penis. Und der kann dann beispielsweise brechen. Und dann haben wir ganz, ganz schlimme Brüche des Penisknochens. Und dann auch, weil da unmittelbar die Harnröhre liegt, Zerreißungen der Harnröhre. Das kann hin bis zum Verlust des Organs führen. Also dann ist es geschehen. Dann haben wir auch andere Methoden, einen Wurf zu vermeiden, das heißt Nachkommen zu vermeiden, aber da bitte nicht an diesen Hunden ziehen, weil da landen sie dann nicht unbedingt beim Reproduktionsmediziner, sondern dann auch beim Chirurgen.
In der Klinik. Habt ihr sowas schon oder überhaupt diese Problematik bei euch in der Klinik schon mal?
Ja, wir haben das schon. Und das ist, wie gesagt, was Sebastian gesagt hat, nicht auseinanderziehen, weil dann kann relativ viel kaputt gehen.
Ja, also ich habe auf dem Land ein paar Mal gesehen, dann hat der Bauer, der das beobachtet, dann einmal Wasser genommen. Dann dachte er.
Ja, das ist okay, das kann man probieren, aber mit Schreck arbeiten, aber nicht mechanisch ausreißen.
Nicht reißen. Okay, nochmal zurück zur Katze. Du hast eben gesagt, der Eisprung wird ausgelöst durch den Deckakt.
Ja.
Die Katze ist aber meistens schon vorher, man nennt das laienhaft, rollig.
Ja.
Das heißt, die fordert den Deckakt heraus, genau. Und wenn er dann stattfindet, kommt der Eisprung und es kommt im Idealfall zur Befruchtung.
Richtig, genau. Das ist die sogenannte Rolligkeit. Der Reproduktionsmediziner an sich hat sich's relativ einfach gemacht, bin ich sehr froh drum. Die Hormone, die man lernen muss, die heißen so, wie sie abgekürzt werden. Nicht immer, man hat ja manchmal in der Medizin Begriffe, da fragt man sich als durchschnittlich intelligenter Mediziner, wo kommt das her? Das ist bei uns nicht der Fall. Und auch so diese bildlichen Beschreibungen, Läufigkeit bei der Hündin, ja, die läuft weg. Wenn sie gedeckt werden will, läuft die weg. Daher kommt dieser Begriff Läufigkeit. Rolligkeit, wenn man eine weibliche, nicht kastrierte Katze hat und diesen Begriff Rolligkeit nichts anfangen kann, dann muss man diese Katze nur mal beobachten, dann weiß man, warum das so nennt, weil die rollt sich da rum, die animiert, die macht, die tut, die schreit nach dem Kater und daher kommen die
Hintern und ja.
Genau, richtig.
Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Hunde und Katzen.
Ja.
Ist das so dein Spezialgebiet oder kann es auch sein, dass du bei Pferden oder Rindern tätig wirst?
Nicht mehr. Ich wurde ausgebildet in Gießen die letzte reproduktionsmedizinische Bastion in Deutschland, die, wo wir alles machen. Also natürlich hat jede Uni ihre reproduktionsmedizinische Einheit, aber das Besondere ist, dass wir alle Tierarten gemacht haben. Was heißt alle Tierarten? Alle Haustierarten gemacht haben. Das heißt, nach Gießen an die Uni, da kommt die Stute, da kommt die Kuh, da kommen die Neuweltkamelide, das heißt Alpakas, Schafe, Ziegen. Und da hatte ich Berührungspunkte mit den Großtieren. Jetzt in Karlsruhe und Weingarten, da sind es dann vornehmlich zum größten Prozentsatz die Hunde, die kommen. Und teilweise vereinzelt auch die Katzenzüchter, wobei die Katzenzüchter uns relativ wenig brauchen.
Mir ist der Begriff Zuchthygiene untergekommen hier in der Vorbereitung. Schließe ich daraus, dass du auch beratend tätig bist vorher, welches Tier mit welchem Tier gekreuzt werden sollte? Guckst du dir die Stammbäume an? Was ist das?
Da bin ich nicht sonderlich involviert, weil das ist der große Unterschied zwischen einer normalen Sprechstunde und einer Züchtersprechstunde. Die Züchter sind ja Fachmänner und Fachfrauen auf ihrem Gebiet, das muss man schon so sagen. Und die kennen die Stammbäume und wo wer steht und wer die sensationelle Genetik hat, das wissen die schon, selbst. Was unser Job ist, ist, dass wir beratend tätig sind bei möglichen Infektionskrankheiten, bei Infektionsübertragungswegen und natürlich dann auch schon bei Beratungen, was für Tests gibt es für die verschiedenen Rassen, worauf kann man testen, worauf sollte man testen, was für Untersuchungen gibt es, dass wir einfach, das Ziel muss sein, eine Rasse so gesund wie möglich zu halten beziehungsweise wieder werden zu lassen.
Du hast eben erwähnt, dass bei einem Rüden es zum Beispiel vorkommen kann, dass der Hoden nicht so, wie heißt das, sich nicht senkt oder
nicht also abgestiegen ist. Man spricht vom sogenannten Hodenabstieg. Also im Mutterleib selbst, die Hoden sind angelegt hinter den Nieren im Bauch. Und durch einen Testosteronstimulus kommt es dann dazu, dass sich ein Band, das schon angelegt ist am Hoden, sich verkürzt. Und dieses Band ist schon bei der Anlage im Skrotum, das heißt im Hodensack, verankert. Und dieses Band verkürzt sich. Und damit kommen die Hoden irgendwann, wenn alles komplikationsfrei läuft, im Hodensack zu liegen. Weil, warum sollte das beim Hund und bei der Katze der Fall sein? Weil die Hoden die Körperwärme, die Körperinnentemperatur nicht vertragen. Und deswegen sind sie außen angelegt. Es gibt Beispiele, da liegen sie auch innen, dann ist es kein Problem. Bei verschiedenen Spezies, aber bei Hund und Katze nicht. Wenn dieser Hodenabstieg unvollständig ist, dann müssen wir intervenieren, weil wir ein doch erhebliches Risiko haben, dass nicht skrotal, das heißt nicht im Hodensack gelegene Hoden dann dementsprechend auch im Laufe eines Lebens entarten. Tumorös entarten, genau. Und da hat jeder Chirurg mit Sicherheit schon der Bauchhöhlen-OPs durchführt, mit Sicherheit schon den einen oder anderen tumorös entarteten und damit auch teilweise sehr, sehr vergrößerten Hoden dann auch aus dem Bauch entfernt, bei dem man es verpasst hat, den frühzeitig zu entfernen.
Ich habe selber einen Rassehund, einen Weimaraner, und die Züchterin, von der ich den habe, die hat auch mal gezüchtet und die hatte dann einen Rüden, bei dem war nur ein Hoden rausgekommen, der andere nicht.
Ja.
Die hat mir damals dann berichtet, also wenn man das nicht korrigiert, darf sie mit dem nicht züchten.
Ja.
Ist das aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil der innen im Körper nicht richtig arbeitet?
Ja, und weil der Kryptorchismus auch eine genetische Komponente hat. Und das ist wieder Zuchthygiene. Der ist zeugungsfähig, der Rüde.
Ja.
Ohne Probleme. Nur wenn ich den Kryptorchiden Rüden einsetze in der Zucht, dann kann ich eine Linie haben, die eben in der vermehrt dieser sogenannte Kryptorchismus, das heißt der nicht abgestiegene Hoden, vermehrt vorkommt, und das sollte nicht sein. Und die Aussage der Züchterin, wenn sie so getätigt wurde, würde ich dahingehend verbessern wollen, nicht, wenn man das behebt, sollte er nicht zu, oder kann er nicht zur Zucht, nee, der kann generell,
der
egal
kann
was
eigentlich
ich da
nicht zur Zucht.
Der darf nicht zur Zucht herangehen. Ja. Es gibt Ansätze, die sind zu diskutieren, mit Sicherheit, das sprengt das Format. Man kann in der Leistengegend gelegene Hoden auch in den Hodensack transferieren.
Dazu eine Anekdote. Ich habe das erlebt bei einer Nachbarin, die hatte einen Bouvier, einen Rüden, der hatte auch einen Hoden innen sitzen. Und dann hat man ihr erzählt, durch permanente Massage würde der andere auch rauskommen. Also hat die diesem Hund jeden Tag stundenlang hinten diese Körperregion massiert mit Nivea.
Ja.
Das fand der Hund ganz toll.
Ja.
Aber es hat am Ende nichts gebracht.
Nee, das sollte man auch, also das kann man machen, ja. Aber nicht unter dem Aspekt, dass man mit diesem Rüden züchten möchte. Dann ist das zu verurteilen. Ansonsten ist, wenn der Hoden im Hodensack liegt, ist es immer besser, wie wenn er irgendwo liegt. Ist schon so. Nur die Gefahr ist dann natürlich, weil wenn ich den im Hodensack fixiere durch medizinische Hilfe, dann sieht das keiner mehr. Aber zuchthygienisch, um dieses Wort wieder aufzugreifen, zuchthygienisch ist das dann, wie man so schön sagt, eine Sex mit Anlauf.
Was man sich als Laie auch nicht vorstellen kann. Man sagt immer einfach künstliche Besamung. Du hast eben gesagt, man kann das auch bei Hunden machen, wenn also der Deckrüde zum Beispiel in den USA ist und die Hunde sind in Deutschland. Wie kommt man an das Sperma? Wird das operativ entnommen oder wird das Tier stimuliert und gibt es dann von
alleine? Genau, das ist wie zu den Großtieren eine Brücke zu schlagen, das wird entnommen. Da braucht man nichts operativ machen. Im Endeffekt, idealerweise hat man eine sogenannte Animierdame, das heißt eine Hündin, die in der Standhitze ist, damit der Rüde einfach stimuliert wird oder angeregt wird durch die Sinne, die er hat. Und dass wir dann im Endeffekt den Samen entnehmen, manuell. Und dann kann man das im Labor bearbeiten und kann das im Endeffekt, nachdem es tiefgefroren ist, dann in die ganze Welt verschicken.
Das heißt mit anderen Worten, der Rüde sieht vor sich eine heiße Hündin, echte.
Ja.
Und dann kommt er in die Stimmung und gibt dann das Sperma ab.
Richtig.
Und das wird aufgefangen.
Richtig.
Ist ja bei den Pferden, hast du das sogenannte Phantom. Und dann springt der Hengst ja auf das Phantom
Richtig.
Drauf. Ja. Das ist bei den Pferden so, bei Bullen glaube ich auch. Da machen sie auch einen Sprung mit dem Phantom.
Genau.
Und beim Hund wird das halt manuell dann gemacht.
Ja.
Wie wird das beim Kater gemacht, wenn man da künstlich befruchten will?
Da ist es im Endeffekt, kann man das, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann den Kater springen lassen. Da muss man sich aber wirklich einen Handschuh anziehen, weil der beißt. Und man kann Kater darauf trainieren. Und dann hat man auch so ein kleines Gläschen. Das ist mit Sicherheit die aufwendigste Geschichte. Ansonsten ist es so wird es auch mit den Wildtierfeliden gemacht, also mit den Wildkatzen. Da gibt es die sogenannte Elektrostimulation. Das hört sich jetzt erstmal sehr wild an, aber im Endeffekt wird dann durch Elektrostimulation eine Sonde rektal eingeführt und durch diese Stimulation kommt es dann zum Samenerguss. Das ist mit Sicherheit die Elektroejakulation, wie es heißt, mit Sicherheit ethisch zu diskutieren. In der Arterhaltung bei den Wildtieren macht es mit Sicherheit Sinn. Aber bei den Hauskatern ist das mit Sicherheit zu diskutieren.
Ja. Faszinierendes Thema.
Ja, wie gesagt, bei den Katern musst du halt aufpassen, weil die können sich dann verbeißen in dem Moment. Ne? Deswegen muss auf die Finger, deswegen die Handschuhe.
Ja, da muss man aufpassen. Und Katzenbisse, die sind gefährlich, richtig.
Ich habe das mal gesehen, Tierarzt hatte solche Handschuhe an, aus dickem Leder.
Ja.
Hast du auch.
Ja, musst du haben, weil nochmals, die Katzen jetzt gerade im Deckakt, wenn die sich verbeißen, das gehört halt dazu. Das ist halt für unsere Finger nicht gut.
Der Kater beißt die Katze da auch in den Nacken dabei, oder?
Ja. Unter anderem.
Wird der dann starr, die Katze, oder warum macht er das?
Ja, im Endeffekt ist das der Ablauf und der Katze passiert dabei nichts. Also das ist nicht so, dass man als Katzenzüchter ein Portfolio an Zuchtkatzen hat, weil die nach dem Deckakt dann nicht mehr einsatzbereit sind. Das ist nicht der Fall. Also die sind da schon resolut und aber ja, dieses Festbeißen, das passiert, beziehungsweise dann auch nicht unbedingt festbeißen, aber es gibt auch erfahrene Kater, wenn man das auch in der Wildnis, also wenn man eine Dokumentation über Löwen oder so sieht, die korrigieren dann auch, wenn sie sagen, ach, ich komme jetzt nicht so richtig dran, dann wird da auch per Biss korrigiert, genau.
Na, was interessant ist auch, wie die Stellung ist. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gesehen hat, aber wenn Kater und Kätzchen auch den Deckakt vollziehen, ist die Stellung auch eine andere.
Nämlich?
Sebastian, willst du das sagen?
Doggy-mäßig, also von hinten, oder?
Ja, grundsätzlich schon, aber wir haben, ich weiß jetzt nicht, auf was du hinaus willst.
Ja, aber wie wir gesagt haben, wenn der Rüde und die Hündin...
Das Hängenbleiben ist, genau. Das fällt weg.
Genau,
ja.
Das fällt
ja. Weg. Aber ansonsten ist der Deckakt genauso.
Ja.
Dass sie sich auch wirklich Popo am Popo stehen.
das Popo an Popo stehen fällt weg, ja. Aber ansonsten ist es von der Grundaufteilung her ist es ähnlich. Ja.
Komisch, man kann über das Thema nicht reden, ohne zu grinsen. Ne?
Ja, das ist mein täglich Brot. Man lernt auch sämtliche Bezeichnungen für das äußere Genital der Hündin und des Rüdens, weil immer Schamesröte in die Besitzer, bei Züchtern jetzt nicht, aber bei Laien, in die Schamesröte ins Gesicht getrieben wird, wenn man Penis oder Vulva sagen muss. Also das ist dann immer, da werden sehr, sehr schöne Umschreibungen für. Oder man pantomimisch dann einem versucht klarzumachen, wo das Problem liegt.
Also bei der Jagd heißen die Hoten der Wildschweine heißen Brunftkugeln. Und ich glaube beim Hirsch auch.
Die Jäger haben da schon für alles einfach schöne Umschreibungen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil sie auch eher schüchtern sind und das Kind nicht beim Namen nennen wollen. Aber ja, das ist das tägliche Geschäft, dass das sehr, sehr amüsante Bezeichnungen dann auch getätigt werden.
Was werden jetzt so sein Best-of für den Penis des Hundes?
Der Penis wird in der Regel, da hat man so Bezeichnungen wie fürs Kind. Das ist gar nicht so. Da wird dann sowas wie Pillermann, also nichts Spektakuläres.
Also jetzt bei den Eigentümern der Hunde.
Die Eigentümer, die dann sagen, ja. Das weibliche Genital, das ist nochmal schambehafteter. Also da ist es von Schmuckkästchen, wo ich dann gedacht habe, wo ist das Problem? Schmuckkästchen, Pipilotta fand ich auch ganz schön.
Finde ich gut.
Pipilotta ist schön. Ja. Da weiß man auch wenigstens, um was es
geht. Da weißt du sofort, worum es geht.
Um was es geht, ja, genau. Also das ist, wobei Schmuckkästchen, da habe ich erstmal 2 Minuten gebraucht, bis ich gewusst habe, wo ich gucken muss.
Die Chinesen nennen das Jade-Tor.
Jade-Tor.
Auch schön.
Ja, finde ich auch.
Muss ich mir aufschreiben.
Und meine Großmutter nannte alle weiblichen Geschlechtsteile bei Frauen und überall, bei Katzen, Hunden, Frauen, das Fräulein.
Ja, das Fräulein ist, ja, ich lerne ja noch was dazu.
Ja, guck mal, das ist ein Gebo neben mir.
Sehr schön.
Ja, ich denke, was wir vielleicht mal machen sollten, wäre ein Podcast über die Best-ofs der diversen Begrifflichkeiten.
Absolut,
das
absolut.
Das können wir bei unserem Special vor Weihnachten. Also das muss da rein auf jeden Fall, diese Nummer. Ist ja, also jetzt gehört ja zu deinem Bereich auch so, sagen wir mal, Operationen im Bereich, also Gebärmutter, also im Unterleib der Tiere. Was machst du da? Kastration nur oder auch Krebserkrankungen? Bist du Chirurg, der sowas auch behandelt? Oder
also, wie stelle ich mir das vor? Ja, also ich bin in meiner heutigen Funktion sehr, sehr viel chirurgisch tätig und auch anderweitig, nicht nur die Reproduktionsmedizin betreffen oder was damit zu tun hat. Aber wenn man jetzt über gynäkologische und andrologische Eingriffe spricht, chirurgische Eingriffe, ist mit Sicherheit das ganze Portfolio der Mammektomien. Was bedeutet das im Endeffekt? Die Gesäugetumorerkrankung der Hündin. Das heißt, ich habe Gebilde, die sich im Gesäuge der Hündin bilden und die dann rausoperiert werden müssen. Das gehört mit Sicherheit dazu. Das heißt, die Gesäugetumorentfernung, die Bauchhöhlen-OPs ist vorneweg mit Sicherheit die Gebärmutterentzündung, die Pyometra. Dann Vaginalpolypenentfernung, Vaginaltumorentfernung als spezieller gynäkologischer Eingriff. Die Kastration mit Sicherheit, auch wenn sie zu Recht kontroverser diskutiert werden als früher. Und da dann eben die minimalinvasive Variante, dass wir nicht mehr den Bauch wie früher komplett eröffnen, sondern dass wir 2 kleine Schnitte machen, mit einer Kamera reingehen, mit einem Werkzeug, mit einem Operationswerkzeug reingehen und das dann mit 2 10 mm Schnitten dann machen. Das ist die Dinge, die wir als reine gynäkologischen Eingriffe mit Sicherheit am häufigsten durchführen. Und dann gibt's noch exotischere Dinge, die in Gießen mit Sicherheit mehr vorgekommen sind, weil einfach die Uni da mehr gezogen hat und bekannter war, dass wir bei der sexuellen Differenzierungsstörung, bei der Bulldogge beispielsweise, die weiblichen Bulldoggen haben gern, vorhin habe ich den Penisknochen des Rüdens angesprochen und es gibt eine sexuelle Differenzierungsstörung, da bildet die Hündin einen sogenannten Klitorisknochen. Und das heißt, als Relikt des Penisknochen und der stört dann, je nach vor allem wenn er raussteht aus den Labien, aus dem äußeren Genital, dann muss der weg.
Das kommt nur bei bestimmten Hunderassen vor oder querbeet?
Das kann grundsätzlich kann das immer vorkommen. Überrepräsentiert ist mit Sicherheit die französische Bulldogge. Genau, das sind dann, wie gesagt, chromosomale Störungen, dass wir nicht eindeutig Männlein oder Weiblein haben und dann beides haben. Also wir haben auch in Gießen dann auch schon so ein Klitorisknochen rausoperiert, der gestört hat, und dann die Gonaden entfernt. Das ist im Endeffekt die Keimdrüsen, die Eierstöcke oder die Hoden, je nachdem Männlein oder Weiblein. Und da hatten wir eine Bulldogge, die hatte beides im Bauch. Sowohl Hodenanteile als auch Eierstocksanteile in einem Organ vereint. Das sind dann die exotischeren Dinge.
Gibt es eigentlich unter Hunden, Katzen oder so Homosexualität?
Also nicht, da haben wir es jetzt anders als bei den Primaten, bei den Bonobos ist das als Beispiel jetzt weit verbreitet, die auch sehr, sehr viele Konflikte über Sexregeln.
Sex.
Genau. Ist da sehr, sehr gut erforscht, und da gibt es auch dann homosexuelle Partnerschaften. Aber bei Hund und Katze würde ich das nicht so betiteln.
Hm. Man sieht schon mal so Posts, wo also angeblich homosexuelle Pinguine oder sowas ein Paar bilden und zusammenbleiben.
Ja, es gibt auch den Rüden, der den anderen Rüden besteigt. Nur das hat oftmals keine sexuelle, sondern eher Rudel, beziehungsweise ist das ein Dominanzverhalten und hat nichts in erster Linie nichts mit sexuellem Hintergedanken zu tun.
Ja, also wir haben jetzt viel gelernt über die Zuchthygiene, über den Umgang mit paarungswilligen Tieren, Hunden, Katzen. Einmal mehr viele neue Informationen.
Ja, ich möchte auch an dieser Stelle, Sebastian, sehr, sehr herzlich danken, dass du heute dabei warst. Und natürlich für die Hörer, wenn irgendwelche Fragen sind, ist Sebastian sicherlich in Karlsruhe, steht er da Gewehr bei Fuß, um diese Fragen zu beantworten. Dass wenn auch Züchter irgendwo da Fragen haben, dass sie sicherlich gerne zu euch nach Karlsruhe, nach Weingarten fahren können, oder?
Absolut, jederzeit anrufen, jederzeit eine Mail schreiben. Und ich bedanke mich, dass dieses kleine Feld der Tiermedizin, das oftmals so ein bisschen hinten runterfällt, auch mal hier eine Bühne bekommt. Und da stehe ich Feuer und Flamme und immer wieder gerne.
Du wirkst auch sehr überzeugend. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Ja, ich möchte mich bei euch beiden nochmals bedanken und natürlich an die Hörer mit den besten Grüßen in die Republik verabschieden. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss, Sebastian.
Ciao.